Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Es geht jetzt um Trash, also kennt ihr von Filmen oder von Musik oder vielleicht auch von Spielen, bei denen ihr denkt, ey, das ist so schlecht, das kann eigentlich nur ironisch gemeint sein. Vielleicht ist es sogar so schlecht, dass es irgendwie auch wieder gut ist. Genau über solche Sachen rede ich heute mit Deutschlandfunk Nova Games-Expertin Jana Reinhardt. Sie hat den Nachfolger zu einem Kultspiel mit dabei, das sogar im Guinness-Buch der Rekorde steht, als das am meisten polarisierende Survival-Horror-Game aller Zeiten. Okay, erstmal die Frage, warum bringst du heute Trash mit, Jana?
Ja, gute Frage, ne? Weil ich finde halt, Trash braucht eigentlich jeder ab und zu mal in seinem Leben. Also für mich sind so Trash, also guter Trash, ne, sind so Dinge, wo einfach so Sachen, Banalitäten total überinszeniert sind. Du hast so groteske Figuren, ganz viel Herz und Kitsch natürlich, Drama. Mhm. Und natürlich eben auch viel stereotypes Zeug, das dann eben alles in einen Topf geballert wird, umgerührt und herauskommen eben lauter fantastische Sachen, wo du selber nicht mit gerechnet hast. Mhm. Also so als Beispiel, ne? Also mein Lieblingstrash zum Beispiel sind Filme von Helge Schneider.
Mhm, weit vorne.
Trash, Trash. Wrestling, mhm. Die Serie American Horror Story oder zum Beispiel die Reality-TV-Talentshow RuPaul's Drag Race.
So what are you gonna do? Are you gonna give up?
No.
Exactly. So wipe up your fucking makeup, glue that bottom lash on. And bitch may the baddest bitch win. That's it. This is the moment that counts. Okay?
Okay. I love you, Mama.
Emotionen,
genau. Wo man hinschaut, ja.
Auf jeden Fall. Also aber klar, jeder definiert Trash ganz anders. Vielleicht hast du Trash, also auch du Trash, den du so feierst, also irgendwas Persönliches, was du magst.
Auf jeden Fall. Also gerade so diese ganz alten, trashigen Computerspiele, die eigentlich keinen richtigen Sinn hatten. Also da gibt es ganz viele schöne Beispiele. Und da sind wir ja eigentlich auch bei dem Thema, auf das du hier ein Stück weit hinaus willst. Also Computerspiele, wie viel Trash gibt es da so deiner Meinung nach?
Da hast du eigentlich schon das richtige Thema angesprochen. Also weil du meintest ja, ne, genau, Spiele von früher, die immer so ein bisschen trashig sind, weil nichts Sinn macht. Ne? Mhm. Das ist so ein Grund, finde ich, bei Spielen. Ein anderer ist die Technik. Also Games sind technikbasiertes Medium und daran eben damit auch gewachsen. Und gerade viele ältere 3D-Spiele sind einfach wahnsinnig schlecht gealtert. Mhm. Also ich denke da zum Beispiel an das über 20 Jahre alte Kultspiel Final Fantasy VII, was in unseren Herzen wahrscheinlich immer noch wunderschön aussieht.
Definitiv.
Aber aus heutiger Sicht, die Charaktere sind halt Boxen. Also wenn du dir das mal anguckst.
Ja, es ist schon echt ein bisschen gruselig. Ich hatte das auch ein bisschen anders in Erinnerung. Aber wenn du dir so einen Unter- oder einen Oberarm hier von diesem Kerl anguckst, der hier in der Mitte des Spiels steht, mit hübschen blonden Stachelhaaren. Naja, die Arme sind halt Vierecke, ne? Hängen an kleinen Vierecken, große Vierecke unten dran.
Genau, ich finde es auch faszinierend, dass die Haare mehr Details haben als die Arme.
Auf jeden Fall. Aber das ist natürlich auch irgendwie ein Style, der unverwechselbar ist, so, ne?
Absolut, auf jeden Fall. Und ich finde das auch eigentlich ganz interessant, dass selbst durch Fotorealismus Trash nicht weg ist. Mhm. Zum Beispiel bei dem Spiel Death Stranding. Das ist total für mich irgendwie auf eine Art sehr, sehr trashig. Du spielst einen Postboten, der in der Postapokalypse eben Post transportiert, also Kisten. Und meistens sieht das halt so aus.
In der Postapokalypse finde ich auch sehr schön in dem Zusammenhang. Naja gut, da läuft jetzt gerade irgendwie dein alter Ego einen Berg rauf mit einem wirklich fetten Stapel von Kisten auf dem Rücken und scheitert an sich selber und den Kisten.
Und so sieht's halt meistens aus, obwohl die Stimmung in dem Spiel oft sehr düster ist, ne? Also an einer Stelle transportierst du deine tote Mutter, deine gerade gestorbene Mutter, genau so. Und du fällst ständig mit ihr hin.
Oh
und das
Gott.
Ist so, ja, und ich weiß nicht, ob freiwillig oder unfreiwillig komisch. Bei dem Spiel kann man das nicht so sagen. Das Gleiche gilt für so ein Baby. Also immer wenn du stirbst, kommt so ein Baby aus deinem Rachen und gibt dir so ein Thumbs up.
Oh Gott, was ist denn das? Also das ist, irgendwie.
Genau, also das ist eine interessante Mischung einfach und das schaffen Spiele. Ich finde legendär in dem Bereich ist auch ein Spiel, das vor allem durch einen Satz bekannt geworden ist. Mhm. Das ist das Spiel Zero Wing. Mhm. Und da versucht ein Alien die Erde zu übernehmen.
Klar.
Und sagt den Satz All your base are belong to us. Was ein total schlechtes Englisch ist, aber durch diese schlechte Übersetzung ist das ein Internet-Meme geworden.
How are you, gentlemen? All your base are belong to us.
What you say?
You have no chance to survive, mate, your time. Ha ha ha.
Die ganze Konversation ist auf einem echt hohen Niveau in allen Bereichen.
Ja, total. Sehr realistisch halt.
Ja.
Eigentlich könnte man hier noch ewig weitermachen, aber ich habe noch ein letztes Beispiel, das ich auch sehr, sehr schön finde, weil das eben wortwörtlich Trash, ein Trash-Game geworden ist. Und zwar ein Spiel aus dem Jahr 1983, und zwar zu dem Film von Steven Spielberg, E.T.
Oh, schönes Beispiel.
Vielleicht kennst du das. Das ist halt wirklich so schlecht, dass Millionen von Kopien in der Wüste von El Paso verscharrt wurden. Das hat lange Zeit niemand geglaubt, dass das wirklich so gemacht wurde, bis dann wirklich eine Doku auch mal der Sache auf den Grund gegangen ist und tatsächlich dann Kopien fand.
Und es gibt das ganze Ding auch zum Nachspielen noch im Netz. Und ich bin schon daran gescheitert zu erkennen, was ich überhaupt tun soll in diesem Game. Also es ist mir völliges Rätsel. Also das ist vielleicht auch zu Recht verscharrt worden damals. Also Trash oder kein Trash, ne? Ein Spiel hat es dank dieser Kontroverse zumindest ins Guinness Buch der Rekorde geschafft. Ich habe es am Anfang angedeutet und darüber reden wir jetzt auch. Über welches Spiel denn genau?
Also das Spiel heißt Deadly Premonition 1. Das ist vor 10 Jahren erschienen. Das ist von dem, also es ist ein japanisches Survival-Horror-Spiel. Und bekannt wurde Deadly Premonition, also trotz oder wegen, es ist so ein bisschen schwierig, seiner sensationell schlechten Steuerung. Die Grafik war damals schon veraltet, ne? Und die Animationen sind enorm roboterhaft. Und Fans und Kritiker, die begeisterte aber genau diese absurde Mischung, ne, aus diesem komischen Stil, dann hatte das total albernen Humor, gleichzeitig ging es um Mord, der dann doch wieder recht ernsthaft wird, so Zombie-Horror kommt noch oben drauf.
Okay.
Und du hast einfach jede Menge Charakter, also Charaktere, Figuren im Spiel, die du einfach wirklich in dein Herz schließt. Also zum Beispiel diese Spielfigur hier, das ist Agent York, der das mysteriöse Sinner-Sandwich mit Pute und Marmelade probieren soll und so reagiert.
Mr. Francis York Morgan, making decisions based on intuitions is always a sign of bad FBI agents. So says Mr. Stewart.
Harry, you're right. I'll give it a try.
I can't believe it. This is fantastic. Really good. Olivia, I'm sorry, but can I change my order? I'll have what Harry is having.
Die ganze Szene ist echt auch ganz großes Tennis, auch mit dieser ganzen Musik im Hintergrund.
Und auch die Kamerafahrten und alle sind, du merkst ja, am Anfang ist alles super, super ernst. Da kommt dieser Charakter, der im Rollstuhl sitzt, mit einer Gasmaske auf rein, wird von so einem Typen im Anzug reingeschoben, der so ganz, es wird total ernsthaft und ne, es geht ja auch um Mord und du weißt ja nicht, ob der nicht was damit zu tun hat. Und plötzlich halt super funny, yeah, die essen ein Sandwich und das schmeckt total gut und er ist mega enthusiastisch. Also es ist ein Trashfest, aber so ein richtiges Trashfest. Und dazu kommt noch was, was das Spiel, glaube ich, auch nochmal sehr populär gemacht hat. Und zwar ist Deadly Premonition hat schamlos von David Lynchs 90er-Jahre-Serie Twin Peaks sich inspirieren lassen. Also da gibt es genauso einen FBI-Agenten, der in so einem verschlafenen Städtchen landet, um dort einen Mord aufzuklären. Auch der spricht mit sich selbst und landet bald in so einer mysteriösen Parallelwelt. Also all das gibt's auch in Deadly Premonition. Und inzwischen hat eben Deadly Premonition ganz viele Liebhaber, die eben das Game und seine Figuren richtig abfeiern. Trotz oder auch wegen diesen Ecken und Kanten, die eben wirklich dazugehören.
Und genau zu diesem Kultspiel ist jetzt nach 10 Jahren ein Nachfolger erschienen, ja? Worum geht's da?
Genau, der heißt Deadly Premonition 2, A Blessing in Disguise. Und wir schreiben das Jahr 2019 und im Spiel wird da eben die Leiche einer jungen Frau gefunden in so einem Eisblock in der Lagerhalle. Und jetzt wird's echt mysteriös. Der Fall ist 14 Jahre her und wurde eigentlich auch von unserem Helden, dem FBI-Agent Francis York Morgan, gelöst. So, und wie das jetzt aber sein kann, dass nach so langer Zeit das Mordopfer aus einem alten Fall plötzlich wieder auftaucht, das soll Agent York klären. Aber du hast ja am Anfang gehört, das war ja so ein irgendwie so charismatischer Hauptcharakter aus dem ersten Teil. Der ist inzwischen völlig wahnsinnig und verhält sich auch so semi-kooperativ.
What do you say, my fairy? Don't you agree? She's good. So good. What do you want to know? We've got nothing to hide. Go on. Question us. This is how it's got to be. Doesn't this remind you of something? You know what I mean, my fairy.
Jesus, das ist der gleiche Typ?
Es ist der gleiche Typ, total unangenehm.
Sehr, sehr unangenehm, ja. Und offensichtlich spielen wir diesen Agent York jetzt im zweiten Teil nicht mehr, oder was passiert da jetzt gerade?
Genau, also einerseits hast du eben dieses Jahr 2019, ne? Da wird er interviewt von einer anderen FBI-Agentin.
Genau.
Und wir spielen ihn aber in der Vergangenheit. Dahin versetzt uns das Spiel zurück, 14 Jahre zurück, und lässt uns dann diesen Mordfall, den ein jüngerer Agent York eben aufklärt, nochmal lösen. Und er ist halt wirklich einfach mal wieder das Gegenteil von diesem verrückten alten Mann. Also Agent York ist immer gut gelaunt, höflich, gut gekleidet und gibt eben auch zu jeder, wirklich jeder Gelegenheit seinen, naja, Filmwissen preis.
Schwarzeneggers Character was just a pilot, right? Why was he so strong?
It's okay, Patty. You don't need to try and act like an adult to impress me. I didn't understand the charm of Arnold S. films when I was your age either. You need to take your time and slowly reel the film in. Do that, Arnold S. will greet you with a big, warm smile.
Whatever, just stop calling him Arnold S., okay? It's irritating me.
Zach, she's at a sensitive age. We both know full well that this is the official way to refer to the film star.
Also auch da war er schon nicht völlig normal. Er spricht auch immer mit sich selbst. Also Zack, das ist sein imaginärer Freund aus der Kindheit, ne? Mit dem er auch immer wieder den Fall bespricht. Gleichzeitig ist das natürlich so eine Art, um an den Spieler zu referieren, also ihm quasi das nochmal zu erklären. Und ihn begleitet in der Vergangenheit Patty oder Patricia. Und die ist die Tochter des Polizeichefs, die ihn eben bei der Ermittlung unterstützt und auch gleichzeitig seinen Quatsch immer so ein bisschen herausfordert.
Was ist das dann für ein Fall, den jetzt hier Agent York mit der Tochter des Sheriffs löst in der Vergangenheit?
Also in dieser Stadt, Le Carré heißt die, da wurde eine junge Frau umgebracht. Und die gleiche, die dann eben 14 Jahre später in so einem Eisblock gefunden wird. Und bei ihr, jetzt geht's noch ein Stück weiter, wird so eine Droge gefunden, die heißt Saint Rouge. Und in den Fall verwickelt scheint auch die superreiche Familie des Mädchens, die quasi diese ganze Stadt Le Carré so im Griff hat und auch keinen Bock eigentlich auf Aufklärung hat. Und genau, Agent York, der ist eigentlich nur auf Durchreise. Wie gesagt, der ist auf diese Suche nach Spuren von dieser Droge und reißt einfach diesen Fall an sich. Und wie das aussieht, habe ich dir nochmal mitgebracht. Zum Beispiel, wenn du auf einem Skateboard durch Le Carré fährst und vor Eichhörnchen flüchtest. Also in diesem Spiel gibt es nichts Schlimmeres als diese Eichhörnchen, die dich dann eben auch verfolgen.
Okay, das ist jetzt hier die harte Agentenszene und er schießt einfach die ganze Zeit auf Eichhörnchen und fährt Skateboard. Das ist völlig skurril und diese Eichhörnchen laufen dir hinterher.
Genau. So bewegst du dich in dem Spiel auch fort. Also du hast kein Auto oder manchmal fährst du auch mit so einer Art Uber durch die Stadt, aber meistens bist du wirklich als Agent in deinem Anzug auf einem Skateboard unterwegs.
Okay, ihr habt es vielleicht mitbekommen, wir reden über trashige Spiele, die Kultstatus erreicht haben, so wie eben das Game Deadly Premonition. Deutschlandfunk Nova Games-Expertin Jana Reinhardt hat den Nachfolger Deadly Premonition 2, A Blessing in Disguise, dabei, wo wir als FBI Special Agent York in der Vergangenheit einen Mordfall aufklären, der ihn dann später wieder einholt.
Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.
Le Carré, eine Kleinstadt in Louisiana. Wir schreiben das Jahr 2005. FBI Special Agent York klärt da einen Mordfall auf, der ihn 14 Jahre später wieder einholen wird. Und genau das ist die Story aus einem Game, das Deutschlandfunk Nova Games-Expertin Jana Reinhardt eben schon vorgestellt hat. Deadly Premonition 2, A Blessing in Disguise. Und sie fragt sich jetzt, kann der Nachfolger an den ersten Teil anknüpfen? Der steht nämlich im Guinness Buch der Rekorde als das polarisierendste Survival-Horrorspiel aller Zeiten. Jana, es hast am Anfang gesagt, was die Fans an Deadly Premonition so mochten, und das waren vor allem die Figuren. Welche Rolle spielen diese Figuren oder überhaupt Figuren jetzt im zweiten Teil?
Also auf jeden Fall, du hast ja gerade schon gehört, die Diskussion über Arnold Schwarzenegger-Filme. Also Agent Yorks ganz, ganz schlechtes Filmwissen ist eigentlich wie so ein eigener Charakter in dem Spiel. Und auch Patricia, ne, die Tochter des Sheriff, die dann eben Agent Yorks Bullshit kommentiert, die ist einfach großartig. Also, obwohl ich es anfangs wirklich sehr, sehr verstörend finde, ein 14-jähriges Mädchen mit einem blutigen Tatort zu nehmen. Es gibt auch immer noch keinen Grund dafür. Ist aber auch dem Spiel irgendwie völlig egal. Hauptsache es passt. Daneben gibt es richtig viele liebevoll skurrile Figuren. Also zum Beispiel ist da David Jawara. Der ist in einem Hotel als Koch, Concierge und Page unterwegs. Und jedes Mal behauptet er, er sei nicht die gleiche Person. Also das Hotel wird von einer Person geführt, die aber behauptet, sie sei nicht die gleiche Person.
Das ist eine geile Idee, ja.
Es ist schon eine sehr coole Idee. Aber die meisten Figuren, die sind eben so richtige Klischees, ne? Wie aus so einem Film gemixt mit ganz, ganz viel auch so Amerika-Kitsch. Mhm. Also zum Beispiel, ich habe dir was mitgebracht, so wie hier bei der Erstbegegnung mit dem Barkeeper Xavier Johnson, der sich weigert, Hosen zu tragen.
Do you always dress this way? I'm not quite sure how to put it, but you're practically naked.
This is America, land of the free. I'm simply exercising my freedom. And as my fellow American, you need to respect my freedom.
Okay, geiler Typ auf jeden Fall.
Voll.
So, bis hierhin sehr viel skurrile Geschichten, skurrile Figuren und auch witzige Momente. Jetzt sieht Deadly Premonition 2 alles in allem für mich erstmal recht harmlos aus. Ne? Was ist denn jetzt hier mit Survival Horror und so?
Ja, also die erste Richtung Survival, da wird es wieder skurril, die besteht vor allem darin, nicht stinkend aus dem Hotel zu gehen.
Hä?
Und das ist richtig schwierig, weil am Anfang ist nämlich unsere Dusche kaputt und die drei Davids, also der Concierge und der Koch und der Page, die immer wieder anzutreffen, ist super schwierig, weil die sollen mir natürlich die Dusche reparieren.
Na klar.
Und ich finde die ganz oft nicht. Ne? Das dauert einfach ewig. Also musste ich stinkend durchs Spiel laufen und dann siehst du schon hier unten.
Reagieren die Leute entsprechend, ja.
Genau, halten sich so die Hand vor die Nase und um mich rum fliegen auch so Fliegen.
Okay, es scheint auch echt ernst zu sein. Man muss dringend duschen offensichtlich.
Das ist der Survival-Teil dieses Spiels.
Klar.
Der Horror in dem Spiel, der entsteht tatsächlich auf eine andere Art. Also das sind diese Deadly Premonitions, nach denen das Spiel benannt ist.
Mhm.
Also immer, wenn Agent York quasi so einen Fall ein bisschen mehr gelöst hat, findet er eine Figur, die ihn in so eine Parallelwelt führt.
Ah.
Und darin treffen wir quasi so das monströse Zerrbild von dieser Figur, die wir dann ausschalten müssen. Und das sieht so aus.
Okay, das ist wirklich eine sehr skurrile, seltsame Welt und ein sehr seltsames Wesen, auf das er jetzt da trifft.
Genau. Das hat auch nicht wirklich was mit der Figur zu tun, die er sonst so trifft oder mit der er da gerade ein Problem hat. Das sind halt einfach Gegner, die du, ja, abballern musst.
In einer sehr skurrilen Umgebung auf jeden Fall, wo so ein Glibber über den Boden läuft und alles irgendwie glüht und blutrot aussieht. Irgendwie unschön. Aber ich musste tatsächlich jetzt auch wieder so ein bisschen an Twin Peaks denken, hast du am Anfang ja gesagt, dass sich der erste Teil zumindest daran auch hat oder davon hat inspirieren lassen. Ne?
Genau, auf jeden Fall. Also dieser Gruselkampf wirkt für mich tatsächlich, um jetzt mal wieder auf das Thema Trash zu kommen, ein bisschen zu sehr wie schlechter Trash. Den hätten die Entwickler eigentlich auch ganz gut weglassen können. Also bei all den positiven Sachen, die wir jetzt über das Spiel geredet haben, hier fängt es wirklich an, wo so ein bisschen der Spaß aufhört, wo es eigentlich das gar nicht so gebraucht hätte. Und ich mir dann eher gewünscht hätte, dass an der Stelle in Le Carré eigentlich mehr zu sehen gewesen wäre. Also dieser Stadt, ne, wo wir gerade auf die Eichhörnchen geschossen haben. Also dass da mehr Kitsch oder Eigenheiten dieser Region Louisiana ein bisschen sichtbarer geworden wäre.
Wer ist denn eigentlich verantwortlich für diese Mischung aus Amerika-Kitsch, Mord und Humor?
Also das sind zwei Studios, die das Spiel gemacht haben. White Owl und Toybox heißen die.
Mhm.
Aber eigentlich hat da ein Autor diesem Spiel seine Handschrift gegeben. Und das ist der japanische Autor und Game Designer Hidetaka Suhiro, der sich aber selbst Swery nennt. Also du siehst überall eigentlich nur diesen Namen Swery. Und er ist schon crazy. Also das Besondere bei seiner Arbeit, obwohl Swery ja Japaner ist, sind seine Spiele eigentlich immer für den amerikanischen Markt konzipiert. Also er macht das eher für so ein westliches Publikum. Und das ist ganz interessant, weil er packt dann eben auch all dieses Bild, was er von diesen Ländern, vor allem Amerika eben hat, aus Filmen, aber auch gern aus Trash-Filmen, mhm. packt er dann eben in seine Figuren, die dann eben auch Filme zitieren. Man merkt es auch daran, dass er so diese schnellen Schnitte macht, wie bei einem Film. Mhm. Und eben so alles mit ganz übertriebenen filmischen Kamerafahrten, also so ein Close-Up plötzlich macht mhm. oder eben durch so einen Raum schwenkt. Also all das, was man so aus Filmen kennt, das macht er eben ganz, ganz stark in seinen Spielen. Und das, was wir eben so als trashig empfinden, ist eben wirklich dieses Bild von einem Japaner, seine klischeehafte Sicht auf Amerika.
Jetzt hast du den zweiten und den ersten Teil gespielt. Was würdest du jetzt sagen, kann Deadly Premonition 2 an den Kultstatus vom ersten Teil anknüpfen?
Ich habe das die ganze Zeit überlegt, während ich so gespielt habe und habe so gedacht, was den ersten Teil eigentlich so kultig macht, das sind seine Ambitionen. Also der erste Teil, da hatten die Entwickler gar nicht so viel Budget und haben aber trotzdem, der Autor mit seinem Team, ganz, ganz viel Liebe zu Kitsch, Twin Peaks, diesen Figuren, damit diese amerikanische Kleinstadt aufgebaut, in der die Bewohner aber trotzdem, trotz wenig Budget, sogar Tagesabläufe haben. Und viele Figuren siehst du, wie die dann zusammensitzen und diese Stadt total beleben, miteinander quatschen, absurde Diskussionen abfeuern. Also das war so ein überambitioniertes Kuriosum, was eigentlich nur scheitern konnte, aber gleichzeitig wahnsinnig überrascht hat. Und das fehlt Deadly Premonition 2 leider völlig.
Wem würdest du trotzdem das Spiel empfehlen?
Also Deadly Premonition 2, Blessing in Disguise, ist schon solide. Der Mod-File, der ist wirklich spannend. Aber wie gesagt, viele Stärken aus dem ersten Teil, die vermisse ich hier. Hinzu kommen leider auch richtig krasse Performance-Probleme. Also das, was der erste Teil schon hatte, wo man das aber so ein bisschen in Kauf genommen hat wegen dem Charme. Zum Beispiel gerade eben beim Skateboardfahren im Freien, du bewegst dich eigentlich nur in Zeitlupe.
Ach krass, und okay.
Also weil das Spiel wirklich nicht hinterherkommt mit dem, was es da zeigen will. Und viele Aufgaben, wie die Suche zum Beispiel nach Dosenspinat oder Eichhörnchenschwänzen, die lenken dich eigentlich von dieser Hauptgeschichte ab. Obwohl du diesen Fall lösen willst, musst du halt diesen Quatsch machen. Und das ist eher Zeitverschwendung als Spaß. Also ich würde sagen, Fans des ersten Spiels, die wissen, worauf sie sich bei trashigen Spielen einlassen, die sind dem aufgeschlossen, die werden das trotzdem mögen. Für alle anderen, wenn ihr nicht super hartgesotten seid, würde ich eher davon abraten.
Aber wir haben gelernt, guter Trash, das heißt viel Liebe zum Kitsch und ein überambitioniertes Überraschungspaket. Und leider fehlt vieles genau davon. Deadly Premonition 2, A Blessing in Disguise, sagt Deutschlandfunk Nova Games-Expertin Jana Reinhardt, die diesen Nachfolger zum Kultspiel Deadly Premonition ausprobiert hat. Für Fans kann sich der Ausflug in die Kleinstadt Le Carré trotzdem lohnen, weil die sind die Macken zumindest aus dem ersten Teil gewohnt. Also, Deadly Premonition Teil 2, A Blessing in Disguise, heißt es, ist für die Nintendo Switch erschienen. Vielen Dank, Jana, und schönen Trash noch.
Schön Trash dir auch. Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Jeden Sonntag ab 9 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.